Wenn es erstmal nichts gibt, dann mache ich mal weiter. Aber ihr könnt, wie gesagt, jederzeit zwischendurch. Ich habe gesagt, mein zweiter Teil wird sich befassen mit... Entschuldigung, bitte. Ich habe akustisch, Entschuldigung, ein bisschen laut. Ich weiß nicht, inwieweit daran ein Einwand stecken soll. Aber ich habe Ihnen doch gerade versucht nachzuweisen, was der Inhalt dieses Friedens ist. Das, also kann man nur Folgendes sagen. Es gab Gegenden, in denen die Zeit zwischen zwei Kriegen kürzer war als hier. Es gab Gegenden, in denen, übrigens darauf komme ich gleich auch noch zu sprechen, in denen die kriegführenden Mächte Amerika, an erster Stelle USA, was gerade was Mittelamerika anbelangt, sehr schnell immer mit dem Krieg bei der Hand waren, wenn ihnen irgendwas nicht gepasst hat. Das als kleinen Vorgriff auf letztes Mittel. Und es gab halt Friedensphasen, die kalte Kriegsphasen waren. Und aus dem Grunde den Übergang so lange nicht gemacht haben, weil beide Abteilungen halt ihre Kalkulation hatten, die hieß, ein Angriff von einer oder anderen Seite verfügt gegenwärtig nicht über eine Siegesaussicht. Sodass das Kriegsziel, das kommunistische System abzuschaffen, dann nicht per Krieg, sondern wie gesagt per Selbstaufgabe passiert ist. Also das sind immer nur, es ist immer die Abteilung, wie viel Zeit ist zwischen zwei Kriegen? Oder umgekehrt, wie lange ist der Frieden? Wie lange geht es im Frieden? Schafft der Frieden ist das staatliche Interesse an Ausweitung ökonomischer und politischer Macht anderen Staaten so aufzudrücken, dass die dem folgen, ohne dass die Waffen sprechen. Nichts anderes ist es. Und da gibt es die Unterschiede, unterscheiden sich die Nachkriegsfriedensphasen nur nach Länge und nach der ökonomischen Potenz der daran beteiligten Staaten. Also Sie hätten mich ganz grundsätzlich missverstanden, wenn Sie sagen, wenn Sie mir unterstellen würden, hier hätte Frieden geherrscht, woanders nicht. Ich habe gesagt, der Frieden hier ist genauso kriegsträchtig wie die kurzen Friedensphasen in Mittel- und Südamerika. Die Konstellationen waren ein bisschen anders, auf die komme ich gleich noch zu sprechen. Kann sein, dass ich mich getäuscht habe. Kann sein.
Der zweite Punkt ist natürlich, dass der Friedensbewegung ist ein bisschen naiv. Aber es ist doch trotz allem ehrlich gemeint. Und es ist ja auch erstmal so ein Frieden, wie er jetzt Frieden in Anführungsstrichen ganz wichtig ist. Das im Irak mit dem Einzelbombardement immer noch vorzuziehen, in dieser Wahnsinnsbombardierung jetzt. Also es ist auch wichtig, erstmal diese Sorte Frieden zu verfolgen.
Will ich zwei Sachen zu sagen. Das Argument ehrlich gemeint überzeugt mich gar nicht, wenn das, was ehrlich gemeint ist, grundfalsch ist. Dann kann es noch so ehrlich gemeint sein, dann erfordert es die Kritik, weil es in der Konsequenz falsch und störend ist. Meine Konsequenz heißt ja, eine Friedensbewegung, die nicht begreift, dass ihre Aufgabe nach der Beendigung des Kriegs nicht erledigt ist, sondern eigentlich erst losgeht, die macht bereits im Krieg große Fehler. So, der zweite Punkt, in die Frage, welche Art und Weise der Kriegsführung günstiger ist, mische ich mich nicht ein. Das ist nicht mein Ding, wirklich nicht. Das sollte man den Herren Generalen überlassen. Nützt ja auch nichts. Können wir uns ja gar nicht einmischen, das ist ja albern. Bitte? Ja, aber das ist ja richtig. Auf den Standpunkt kann ich mich immer stellen. Weniger Tote sind besser als mehr Tote. Bloß dieser Standpunkt, was nützt der denn im Augenblick? Amerika hat gesagt, den Krieg ziehen wir durch bis zum bitteren Ende. So, das bittere Ende heißt, Irak wird entwaffnet, Saddam Hussein-Regime wird eliminiert und der Irak wird besetzt. Und wie viele Leichen dabei auf welcher Seite anfangen, das ergibt sich jetzt aus der Kriegsstrategie. Und die Friedensbewegung hat mit Entscheidungen darüber nun wirklich absolut das Geringste zu tun. Da muss man sich mal Klarheit drüber verschaffen. Woher die Einbildung kommt, sie würde was bewirken. Darüber sollten wir nachher nochmal reden. Aber vielleicht erklärt sich die Einbildung schon ein bisschen über die nächsten beiden Punkte, die ich sagen möchte. Bitte.
Ja, ich habe auch so ein bisschen Problem mit der Kritik an der Friedensbewegung. Deshalb, weil ich denke, dass diese Friedensbewegung oder diese Menschen, die da jetzt auf die Straße gehen, in unserer Republik das einzige Potenzial ist oder das einzige Medium, wo vielleicht so eine Systemkritik, weil das folgerlich darauf, eigentlich, wenn wir sagen, also Frieden ist eine im kapitalistischen System immer eine Vorbereitung für den Krieg, müssen wir schon systemkritisch mal hier herangehen. Und diese Friedensbewegung, diese Menschen sind für mich das Medium, wenn es denn da Potenzial überhaupt noch gibt, wo so eine Systemkritik überhaupt angefangen werden könnte. Ja. Von daher, wenn ich jetzt auf diese Friedensbewegung draufhaue, dann mache ich das Letzte, was da überhaupt noch in dieser Republik scheinbar sich Gedanken macht, auch noch platt. Deshalb vielleicht ein bisschen andere Herangehensweise. Zweitens, diese friedensbewegten Menschen oder scheinheilig friedensbewegten Menschen sind schließlich nicht diejenigen, die professionell und hauptberuflich Politik zu machen haben. Und ich fordere da dann auch auf der einen Seite von Politikerinnen und von Politikern, können wir sagen, okay, wir hacken in dieser Republik auch ab, gehe ich auch mit, aber dann fordere ich bitte schön von der Wissenschaft auch, die sich hauptberuflich und professionell und zu beschäftigen hat, auch mit solchen Fragen, was wahrer Friede denn ausmacht und wie denn ein System im Sinne eines wirklichen Friedens verändert werden könnte. Also da bitte auch die Richtung hin und nicht auf diese Menschen, die also sozusagen das im Nebenamt machen und sich Gedanken machen. Also das nochmal so eine Überlegung.
Auch dazu kurz was. In dem ersten Teil stimme ich Ihnen fast ganz zu. Das hat mit Danke nichts zu tun. Das ist so selbstverständlich. Warum reise ich wie ein Bekloppter durch die Republik, mische mich in jede friedenspolitische Debatte ein, verteile meine kleinen Flugblätter auf jeder Friedensdemo? Warum denn? Doch aus demselben Grunde, den Sie angesprochen haben. Ja klar, ich will mit denen in einen Streit darüber kommen, ob die Argumente, die Sie für Ihr Nein zum Krieg haben, okay sind. Weil nichts anderes zählt. Nur wenn die Kriegsgründe richtig bestimmt sind, sind praktische Schlussfolgerungen daraus wirksam. Wenn nicht, taugen sie nichts. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist das Schicksal aller Friedensbewegungen in Deutschland, dass sie immer mit Kriegsende in der Versenkung verschwunden sind. Ja, die paar Hanseln, die übrig geblieben sind, die gab es immer schon vorher, aber als Friedensbewegung. Als Friedensbewegung gab es sie nicht. So, das ist das Erste. Das Zweite, was ich zu Ihrem ersten Argument sagen möchte, ist, ja, was denn nun? Da müssen Sie sich entscheiden. Entweder es ist das Medium, das angesprochen werden muss, mit dem eine Debatte darüber stattfinden muss, was hat es mit diesem Krieg auf sich, was hat es mit dem Frieden auf sich, was hat es mit dem deutschen Nein auf sich, oder das wäre Medium, diejenigen, die anzusprechen sind, mit denen ein Streit stattzufinden hat, genauso wie hier im Augenblick auch. Oder sie sagen, der Streit darf nicht stattfinden, sonst werden die armen Menschen ja verschreckt. Die Kritik darf nicht sein. Haben Sie nicht gesagt? Gut, dann frage ich nochmal, was haben Sie gemeint mit plattmachen?
Also ich glaube, das ist ein pädagogisches Prinzip, dass man also durch Anerkennung irgendwie aktiviert. Und nicht, indem man bisher habe ich das oder zumindest diesen Beginn durch eine ziemlich, also so eine symbolische Wahrheit. Also ich würde also so pädagogisch ist das, durch Lob kann man Leute sozusagen zu noch größeren Taten bewegen. Das
Naja, also schauen Sie, also das mit dem Lob und der Anerkennung, ich bin ja nun gelernter Pädagoge und könnte Ihnen da lange Vorträge darüber halten, wie das funktioniert, aber in sich ist es auch schon so albern. Erster Schritt des beginnenden Diskurses mit der Friedensbewegung heißt, ihr seid ja so toll, zweiter Schritt sagt, ihr erzählt nur Mist. Irgendwie geht's ja nicht. Ne? Zu Ihrem zweiten Punkt. Auch da würde ich sagen, ach, ich wäre glücklich, wenn die Wissenschaft tatsächlich dieser Aufgabe nachkäme, die Wissenschaft hierzulande, und sich ernsthaft Gedanken darüber machen würde, was sind denn tatsächlich die Kriegsgründe, die Fragen, die ich aufgestellt habe, und wie hat denn ein Frieden, der tatsächlich gewaltlos wäre, und der muss halt systemkritisch sein, wie hätte der auszusehen? Fände ich klasse. Bloß schauen Sie, ich bin an der Universität. Ne? Ich habe ungefähr 650 Kollegen. Naja, es sind ziemlich wenig, die das vorhaben. Ich könnte da, nein, das hat mit, nee, nichts davon. Es ist ein ärgerlicher Zustand. Es ist ein ärgerlicher Zustand. Und es hat einen Grund, darauf wollte ich jetzt hinaus, dass ich nicht anfange, meine Hochschullehrerkollegen zu agitieren, sondern dass ich anfange, in der Friedensbewegung einen Streit vom Zaun zu brechen. Weil meine lieben Kollegen, was die zum Krieg schreiben, da will ich jetzt nicht extra drüber reden. Das sind halt, das sind halt Staatswissenschaftler. Bums aus, so ist es. Also, da habe ich wenig Hoffnung, obwohl das Anliegen würde ich teilen. So, das dazu. Was daraus für die Friedensbewegung folgt, kann man vielleicht nachher nochmal sagen, aber ich glaube, bevor man jetzt pädagogische Tricks sich einfallen lässt, muss man sich erstmal über die Argumente klar werden. Was ist richtig, was ist falsch, wem leuchtet welche Kritik von mir ein und dass man darüber streitet. Und dann können wir überlegen, wie wir es möglichst kuschelig unter die Leute bringen. Ich will ja auch niemanden gleich vom Kopf stoßen, ich will ja überzeugen, wer da bleibt und nicht wegrennt, ist ja klar, wäre ja kontraproduktiv. Gut, okay. Zweiter Teil. Krieg heißt es, von den Politikern, übrigens allen Staatsmännern, die sich jetzt in der UNO diplomatisch mit der Sache befasst haben und nicht nur diplomatisch den Krieg führen. Krieg sei natürlich immer nur das letzte Mittel, die Ultima Ratio der Politik. Die Ultima Ratio der Friedenspolitik natürlich, der friedlichen Politik. Wenn die letzten Mittel der friedlichen Politik versagen, dann kommt der Übergang zum Krieg. Dann bleibt nichts anderes übrig. Das ist der Gedanke. Für gelehrte Menschen, für intellektuell Interessierte kann man übrigens sagen, Ultima Ratio ist auch noch falsch übersetzt. Das sollte ursprünglich gar nicht auf den Kanonen heißen, das letzte, sondern das vom höchsten befohlene Mittel. Aber ist wurscht. Jetzt wird so halt gedacht und so wird es interpretiert. Ich halte das für ein falsches Urteil. über den Krieg. Für ein falsches Urteil zu sagen, es sei das letzte Mittel. Und eigentlich könnte ich sagen, über den Fehler dieses Urteils, auch über die Gemeinheit, die politische Gemeinheit, die in ihm steckt, habe ich eigentlich schon in meinem ersten Teil über Frieden fast alles Nötige gesagt. Ich muss jetzt nochmal rausziehen, das mache ich jetzt. Vorab, eins ist klar, wenn Fischer, Schröder, Chirac und andere ihr Nein zum Krieg mit dieser Feststellung verbinden, Krieg sei das letzte Mittel, dann heißt das, ich habe es vorhin schon mal gesagt, sie schließen Krieg auch nicht aus. Und wenn sie das auch noch mal untermauern, vor allen Dingen Fischer immer, damit verbunden, dass nun natürlich den Krieg der Feind zu verantworten hat, der sich den anderen eingesetzten Mitteln, Friedensmitteln, nicht nach Maßgabe der eigenen Staatsinteressen unterworfen hat. Das ist die erste Seite dieser Redeweise vom Krieg als dem letzten Mittel. Nichts als Propaganda, nichts als Propaganda eigener höchstmoralischer Verantwortlichkeit, Glaubwürdigkeit und so weiter und so fort. Aber neben dieser propagandistischen Seite, die das Volk beruhigen soll, ihr könnt euch darauf verlassen, wenn wir Krieg führen, es geht wirklich nichts anderes mehr, hat diese Parole vom Krieg als dem letzten Mittel eben auch noch eine äußerst beunruhigende Seite. Denn diese Redeweise gesteht zugleich ein, dass der Krieg, wie in meinem Teil über Frieden ausgeführt, immer im Repertoire politischer Mittel vorhanden ist. Krieg ist das letzte Mittel der Politik. Es ist also immer im Arsenal der politischen Mittel vorhanden. Und es wird also auch immer mit ihm als einer Option der Durchsetzung gegenüber fremden Staatsinteressen und fremden Staatsmächten kalkuliert. Das heißt, dass also immer beim Einsatz von politischen Mitteln in der Außenpolitik die Frage ansteht, ist jetzt Krieg angesagt oder noch nicht Krieg angesagt? Greifen die anderen Mittel? Kann ich auf den Krieg verzichten oder greifen die anderen Mittel nicht? Übrigens, auch daraus erklärt sich wieder einmal, wie ich vorhin schon angedeutet habe, dass im Frieden nicht nur gerüstet wird, sondern gerüstet werden muss. Ja, der Krieg soll ja immer als eine Option im Köcher der Außenpolitik vorhanden sein. Also muss man immer bereit sein für Eventualitäten einer solchen Entscheidung, der eigenen oder des Feindes, ist jetzt wurscht. Aufrüsten dann, wenn der Krieg losgeht, geht nicht, weiß man, ist geradezu eine alberne Vorstellung. Aber so ähnlich wird gelegentlich gedacht, als ob Kriege vom Himmel fallen und dann irgendwie zufällig auch die Waffen gleich mit vom Himmel fallen. Albern. Und etwas Zweites folgt aus der Tatsache, dass Krieg als Option in der zwischenstaatlichen Konkurrenz um die Durchsetzung eigener Interessen auf Kosten anderer immer existent ist für die Aufrüstung. Dann ist nämlich das Maß der Aufrüstung immer, sie muss als Option für jeden Eventualfall tauglich sein. Wann, gegen wen unter Umständen es notwendig ist, sich, wie heißt es immer, zu verteidigen, das weiß ich im Frieden noch gar nicht. Staaten müssen also das Ideal verfolgen. Und es gibt nur einen Staat, der dieses Ideal fast für sich wahrgemacht hat. Das sind die Amerikaner, die US-Amerikaner. Ideal verfolgen, für möglichst jede militärische Auseinandersetzung gewappnet sein. Dass dieses Ideal in den meisten Fällen, wie gesagt, mit einer Ausnahme, daran scheitert, dass die Nationalökonomie dieser Staaten, der meisten Staaten, den dafür notwendigen Reichtum einfach nicht hergibt, das betrübt Staatenlenker sehr oft. Und sie versuchen durch Reichtumsförderungspolitik, Standortpolitik, dem abzuhelfen. Da machen unsere Führer keine Ausnahme. Ich habe selten in den letzten Tagen so viel Bekenntnisse von Schröder und Fischer gehört, dass es darum geht. Ich zitiere aus einem Fischer-Interview vom 17. März in der FAZ, wo er sagt, wir müssen auch, was die militärischen Fähigkeiten anbelangt, stärker werden, wobei wir sicher nicht in einen Wettbewerb mit Amerika treten sollten. Sollten ist gut. Und sicher auch nicht, jetzt wird es ehrlicher, die Stufe Amerikas erreichen werden. Aber wir müssen uns, jetzt kommt der entscheidende Satz, unsere militärische Kraft verstärken, um auch in diesem Sektor der militärischen Konkurrenz als Faktor ernst genommen zu werden, sagt unser Außenminister. Ähnliches könnte ich jetzt von Schröder zitieren. Soweit die äußerst beunruhigende Seite dieser propagandistischen Rede. Ich kann auch sagen, zusammengefasst, Rede Krieg als absolut letztes Mittel. Hier wird ein Freibrief zum Krieg führen. Wie die Beschränkung aus politischer Verantwortung, wie die Selbstbeschränkung aus politischer Verantwortung vorgetragen. Ich bin noch nicht fertig mit Krieg als letztem Mittel, da kommt noch was. Denn bislang habe ich nur gesagt, was die ideologische, die propagandistische und was die beunruhigende Seite an dem Spruch ist. Ich bin noch gar nicht bei der Wahrheit dieses Spruches angelangt. Hinsichtlich der Wahrheit oder Fehlerhaftigkeit dieses Urteils möchte ich euch Folgendes zu bedenken geben. Und die Punkte, die ich zu bedenken geben will, basieren auch alle auf dem ersten Teil Frieden.